Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders, ich freue mich sehr, Sie zu einer weiteren Ausgabe heute begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Heiner Wedemeyer, ich sitze hier in Hannover und es ist mir eine besondere Freude, heute mit Julia Meierle aus München plaudern zu dürfen. Julia, erstmal vielen Dank, dass du Zeit hast, mit uns heute zu plaudern.
Heiner, danke für deine Einladung. Ich erinnere mich noch gut an unser erstes Geplauder auf der DGVS. Zur akuten Pankreatitis und ich war erfreut, erstaunt darüber, wie viele Leute innerhalb kürzester Zeit unser Geplauder gehört haben.
Liebe Leute, das könnt ihr auch alle nachhören. Das war nämlich die Ausgabe 6 des Gastrogeplauders. Wir sind jetzt im mittleren 100er-Bereich. Und für die, die das interessiert, damals, Julia, da ging es ja um das Flüssigkeitsmanagement bei der akuten Pankreatitis. Damals das New England Journal Paper, ich glaube aus Spanien war es.
Enrique de Madaria.
Ja, das könnt ihr alle nachhören. Aber wenn man mit Julia Meierle plaudert, dann geht es natürlich weiterhin um die Bauchspeicheldrüse. Und das soll heute auch unser Thema sein. Und Julia, die ja auch in unserem DGVS-Vorstand jetzt seit Januar uns unterstützt, dort für die Fort- und Weiterbildung zuständig ist, beschäftigt sich, wie gesagt, seit ganz vielen Jahren mit der Bauchspeicheldrüse. Und als wir ja uns überlegt hatten, was der Fokus dieses Podcasts heute sein kann, war der Aufhänger ein Manuskript letztlich, was in Gastroenterology publiziert wurde, ganz aktuell. Und dann ging es natürlich um die Bauchspeicheldrüse, aber in diesem Falle um Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und die Frage jetzt, wie ist eigentlich das Risiko, welche Gruppen soll man screenen? Und da ging es dann um den Diabetes. Und das war der Aufhänger, was wir jetzt im größeren Kontext einmal stellen sollten. Julia, vielleicht bevor wir in Detail das auch Patientenreisen durchgehen, sag doch mal ganz kurz, was in diesem Paper eigentlich steht.
Dieses Paper stammt aus der Arbeitsgruppe von Suresh Chari, der letztendlich ursprünglich mal an der Mayo Clinic in Rochester gearbeitet hat. Und wir alle wissen, dass diese Mayo Clinic in Rochester ja immer dieses Olmsted County hat. Also sozusagen so Art eine Population, die Mayo Clinic wirklich von innen nach außen gekehrt hat mit allen ihren Risiken. Und in dieser Population hat Suresh Chari ursprünglich mal angefangen zu gucken, was wären denn Frühsymptome eines Pankreaskarzinoms? Mhm. Und schon vor vielen Jahren hat er gezeigt, dass der Diabetes und vor allem der neu aufgetretene Diabetes ein nicht Risikofaktor ist, sondern letztendlich eher ein Marker oder Symptom für das Auftreten eines Pankreaskarzinoms. Und da stand er initial sehr alleine, vor allem, weil man nicht so richtig verstanden hat, ist der Diabetes, den man da findet, der gleiche Diabetes, den wir kennen im Typ-2-Diabetes, vermittelt über eine Insulinresistenz. Hat das was mit Typ-1-Diabetes hat, weil es kommt ja von der Bauchspeicheldrüse. Weil das, was man relativ früh gemerkt hat, ist, wenn man Pankreaskarzinome reseziert, die einen Diabetes hatten, als Frühsymptom sozusagen, dann geht der Diabetes wieder weg. Mhm. Das heißt, es ist ganz klar eine Eigenschaft, die mit dem Tumor verbunden ist. Und Suresh Chari hat dann natürlich relativ schnell überlegt, wie können wir uns das diagnostisch zunutze machen, hat erst verschiedene Studien durchgeführt, bei denen er über Rückstellproben analysiert hat, zu welchem Zeitpunkt der Diagnosestellung des Pankreaskarzinoms ist bereits ein Diabetes vorhanden, wie häufig tritt das auf und wie muss es diagnostiziert werden. Mhm. Letztendlich mit dem Ziel, und ich glaube, das kann man sich vielleicht auch so ein bisschen so vorstellen, ein Netz zu schaffen. Also zu sagen, ich habe eine große Kohorte und da spanne ich ein Netz und da sind Poren drin und dann fallen immer weniger durch, damit ich sozusagen eine Kohorte, die ein Risiko hat, anreichern kann. Und in dem aktuellen Paper, was er in Gastroenterology jetzt publiziert hat, da gibt es eigentlich eine ganz praktische Information und zwar die lautet bei weißen Amerikanern, also sprich kaukasischen, ist das Risiko für ein Pankreaskarzinom in der Gruppe der Patienten, bei denen ein Diabetes neu diagnostiziert wird und der Diabetes ist definiert als ein HbA1c von über 6,5%. Also eigentlich das klassische Diagnose eines Diabetes 0,84%. Also wenn du jetzt so ein bisschen grob sagst, einer von 100.
Was ja eine substanziell große Gruppe jetzt erstmal ist, ne?
Genau. Und da ist noch nicht eingeschränkt, und das kannst du natürlich im nächsten Schritt machen, dass du sagst, ich nehme jetzt mal nur die, die nicht übergewichtig sind. Mhm. Oder ich reduziere die Gruppe noch weiter. Da gibt es Daten aus England, die versuchen, das einfach noch weiter einzuschränken. Sondern das ist jetzt erstmal nur die große Gruppe. Alle von denen, die einen HbA1c von über 6,5 haben und einen neu diagnostizierten Diabetes. Letztendlich gibt da eine Lead-Time-Bias an von 8 Monaten. Das heißt, 8 Monate nach dem Auftreten dieses Diabetes mellitus wird das Karzinom gefunden. Und letztendlich die Idee dahinter ist natürlich, wenn du nach dem Karzinom suchst, zum Zeitpunkt der Diagnosestellung des Diabetes, hast du ein resektables Karzinom. Wenn du weißt, dass etwa 50-60% der Patienten, bei denen ein Pankreaskarzinom diagnostiziert wird, einen Diabetes haben, dann heißt es, dass du über diese Möglichkeit der Frühdiagnose 50% der Patienten mit einem Pankreaskarzinom in einer Frühphase diagnostiziert. Wenn du das in Überleben transformierst, dann kannst du von den aktuell werden ja ungefähr 15% der Patienten resiziert. Mhm. Und wenn es 50% sind, der Patienten, kannst du die kurativ resektablen Patienten deutlich besser herausfiltern und hast dann ja eine mediane Überlebenszeit nach den Prodi-Staaten, also nach einer adjuvanten Therapie mit Folfirinox, von 54 Monaten. Jetzt sagen wir mal 60 Monate, nennen wir mal Kuration, 5-Jahres-Überleben. Und wenn das bei der Hälfte der Patienten möglich wäre, dann hätten wir einen substanziellen Beitrag zum Überleben oder zur Senkung der Mortalität geleistet, den wir, glaube ich, mit keiner anderen Therapie hinkriegen könnten.
Also ich finde, das ist ja spektakulär, man muss nur auf den Punkt zu bringen. Das heißt, du sagst, Erstdiagnose Diabetes mellitus bei einem kaukasischen Menschen heißt unbedingt Screening oder Suchen nach einem möglichen Pankreaskarzinom. Das ist bis zu 0,8%. Das heißt, einer von den 100 wird in den nächsten, 6 bis 12 bis 24 Monaten ein Pankreaskarzinom entwickeln. Was würdest du denn jetzt den Kolleginnen und Kollegen empfehlen? Braucht jede neue Diagnose eines Diabetes mellitus Sono, Endosono, MR? Was heißt denn das für dich praktisch?
Ja, genau. Also das ist genau die Frage, die man sich stellen muss. Und ich glaube, das muss man von zwei Seiten betrachten. Also das erste ist, es ist ja erstmal wurscht, was für ein Verfahren du anwendest. Du hast jetzt gesagt, Sono, Endosono, MRT. Und jetzt müssen wir uns ja überlegen, was sind Sensitivitäten und Spezifitäten der einzelnen Verfahren, die du vorgeschlagen hast. Also wenn wir wieder bei meiner Netzbild sind, dann machen wir jetzt das zweite Netz. Erst haben wir alle, dann fallen nur noch die durch, die einen Diabetes haben. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir die sozusagen durchfallen, die kein Pankreaskarzinom haben. Und jetzt habe ich ganz bewusst gesagt, es fallen nur noch die durch, die kein Pankreaskarzinom haben. Wir wollen also eigentlich eine Methode, die sicher das Pankreaskarzinom ausschließt, also einen hohen negativ prädiktiven Wert hat. Und da kannst du sagen, wenn du einen Ultraschall machst, hast du einen negativ prädiktiven Wert von 80-85%, wenn du sagst, du kannst es gut einsehen. Wenn du ein Endosono hast, bist du noch ein bisschen höher, du bist wahrscheinlich so bei 90%. Beim MRT liegst du ungefähr genauso, wenn es um den negativ prädiktiven Wert geht. Aber all diese Verfahren sind natürlich relativ aufwendig und du musst dir immer die Frage stellen, was mache ich denn, wenn ich ein positives Signal habe? Also was ist der, wenn ich ein falsch positives Signal habe? Weil dann habe ich natürlich für die Resektion ein relativ hohes operatives Risiko. Und das, was du natürlich viel lieber haben würdest, ist, du möchtest einen nicht-invasiven Marker, möglichst den du auch häufiger anwenden kannst. Mhm. Und auch da ist natürlich die Frage, was gibt es denn für Optionen? Und es gab mal eine Zeit lang ein Panel, was aus multiplen Antikörpern bestanden hat, die auf einen Chip gemacht worden sind, was auch kommerziell vermarktet worden ist, mhm. wo man in Case-Control-Studies ein Pankreaskarzinom auszuschließen. Case-Control ist natürlich immer schwierig, weil du hast eine Prävalenz von 50% und erreichst du natürlich viel schneller hohe Sensitivitäten und Spezifitäten. Wenn du aber wie im realen Leben, selbst wenn du anreicherst, die Nadel im Heuhaufen suchst, brauchst du natürlich eine Methodik mit einer viel höheren Sensitivität und Spezifität. Und da gibt es fürs Pankreaskarzinom ganz schöne Berechnungen, die sozusagen, die das so sozioökonomisch betrachtet haben. Also wie gut muss ein Test in so einer Risikogruppe sein, damit er der Gesellschaft einen Nutzen bringt und kosteneffektiv ist. Und die Regeln, die da aufgestellt worden sind, ist, der Test darf nicht mehr als 400 Euro kosten. Er soll eine Spezifität von über 85% haben und eine Sensitivität von über 88%. Wenn das gegeben ist in einem europäischen Gesundheitssystem und du bereit bist, dass du, glaube ich, 22.000 Euro für ein gewonnenes Lebensjahr ausgibst, dann kannst du das machen. Jetzt kannst du dir überlegen, was würde denn da in Frage kommen? Wenn du jetzt CA19-9 nimmst, dann ist das sicherlich billiger, aber es hat eine Spezifität von 80%, eine Sensitivität von 80%, fällt raus. Zu viele Falsch-Positive, zu viele Falsch-Negative, zu viele Tote.
Und die anderen Marker kannst du auch erwähnen, CA50, 125, 72, 4?
Alle schlechter.
Alle schlechter, ne?
Kannst du alle, also das CA19-9 per se funktioniert nicht, obwohl es natürlich so schön einfach wäre. Wobei wir jetzt gerade ja schon mal bei Endosono und MRT oder so, das müsste schon funktionieren. So, und jetzt wäre meine Strategie eigentlich zu sagen, du machst einen nicht-invasiven Test und du weißt das, wir haben da lange Jahre jetzt dran gearbeitet. Wir haben versucht, aus Plasmaproben über verschiedene Verfahren, also explorativ geguckt, funktioniert, dann Case-Controls-Studien monozentrisch, multizentrisch, prospektiv und so weiter, Einflussfaktoren, Bias zu untersuchen und haben ein Metaboliten-Panel, was interessanterweise überwiegend aus Fetten besteht, aus komplexen Lipiden, also die Bestandteile der Zellmembran und zwar nicht der Tumorzellen, sondern der Immunzellen scheinen letztendlich ein gutes Profil im Plasma zu geben, um Veränderungen hervorzurufen, die mit einem Pankreaskarzinom einhergehen. Und wenn du so einen Panel nimmst, dann kannst du, wenn du 4 Metabolite nimmst und CA19-9 mit immerhin einem negativ prädiktiven Wert von 92% und einer Spezifität von 94% ein Pankreaskarzinom ausschließen.
Das ist ja spektakulär. Und für die Kolleginnen und Kollegen, die das nachlesen wollen, Julia, das habt ihr letztes Jahr in Lancet Gastroenterology publiziert. Kannst du sagen, kann man das irgendwo irgendwann bald anfordern? Wie geht das?
Also das ist momentan noch mein kleines Problem. Ich werde überrannt, oh Wunder, von Anfragen, wo man das anfordert. Wir haben das natürlich patentiert. Das Ganze ist auch entstanden mit Unterstützung des BMBFs. Also auch sozusagen der Steuerzahler hat einen erheblichen Anteil an der Entwicklung und deswegen soll das dem Patienten auch wirklich zugutekommen. Ich versuche gerade mit einem sehr großen Labor und einer dahinterstehenden noch größeren Firma das Ganze so zu etablieren, dass man einfach es anfordern kann. Und wir haben in der Entwicklung des Ganzen schon vor allem darauf geachtet, dass du das nicht gekühlt verschicken musst, dass du es nicht zentrifugieren musst. Also zu schauen, dass dieses Panel, was wir da anbieten, so robust ist, dass es in der Klinik wirklich einsetzbar ist. Da gibt's ganz, also viele Spiking-Experimente und was weiß ich, um zu gucken, dass das also nicht so anfällig ist. Und das Einzige, was wir rausgefunden haben, es gibt 2 Faktoren, die es beeinflussen. Der Patient sollte wirklich nüchtern sein, also wenn man das Blut abnimmt. Aber das ist beim nicht verwunderlich, bei Produkten des Lipidstoffwechsels und glaube ich auch gut umsetzbar. Und es ist falsch positiv, wenn du stark ekterisch bist aufgrund einer Cholestase. Also solltest abgeleitet sein. Aber unter uns gesagt, wenn du einen stark ekterischen Patienten hast, dann vermutest du auch nicht mehr das Pankreaskarzinom, sondern dann solltest du es besser behandeln. Da brauchst du den Test vielleicht auch nicht mehr ganz zwingend.
Jetzt lass uns noch mal ganz kurz zurückgehen zu unseren Erstdiagnose Diabetes, den du vorhin ja beschrieben hast. Und wo ich jetzt spätestens seit dem Gastroenterology-Paper, wenn ich es vorher nicht schon war, absolut sensibilisiert bin. Lass uns überlegen, du hättest diesen Test jetzt zur Verfügung. Wie sieht denn dein Szenario aus, dein Wunschsetting in 2, 3, 4 Jahren? Machst du den dann bei jedem Erstdiagnose? Sagst du, du machst erst nur das Sono und schiebst das dann hinterher? Mache ich das alle 6 Monate? Wie würdest du so einen diagnostischen Screening-Algorithmus bei einer Erstdiagnose eines Diabetes anwenden? Und dann gleich die zweite Frage nachgeschoben, nur bei Erstdiagnose Diabetes, oder ist es dann doch etwas bei englischen Patienten, dass ich das auch breiter einsetzen könnte zum Screening?
Also ich sag dir jetzt mal mein optimales Szenario, Stand Anfang 2025. Mhm. Und dann sage ich dir meins Anfang 2026. Mhm. Anfang 2025, da hätte ich gesagt, Patient geht zum Hausarzt. Hausarzt hat ein HbA1c von größer 6,5, sagt, Patient hat einen Diabetes, muss jetzt eine Ernährungsintervention kriegen, ist noch nicht zwingend eine Indikation für eine orale antidiabetische Therapie, aber Lebensstilintervention. Gleichzeitig nimmt er Blut ab, schickt das an das Labor XY und kriegt einen Test zurück, der sagt, ist negativ. Dann würde ich denken, dass man nichts machen muss. Und wenn er den Patienten dann nach der Lebensstilintervention sieht und den nächsten HbA1c misst, kann er sozusagen nochmal den Patienten befragen und sagen, haben Sie einen Gewichtsverlust? Haben Sie Bauchschmerzen? Haben Sie Rückenschmerzen? Haben Sie irgend noch ein Symptom? Und so ein bisschen sich absichern. Wenn er sich unsicher ist, kann er da nochmal einen Test machen, aber sonst lässt er den in Ruhe. Wenn er jetzt einen Test zurückkriegt, der positiv ist, dann schickt er ihn zur Bildgebung.
Okay, also erst der Screening-Test und dann Bildgebung. Okay.
Genau. So, jetzt gäbe es aber noch eine andere Möglichkeit und die stammt aus Liverpool von Ethne Costello, die sich nämlich überlegt hat, wir wissen ja, dass dieser Diabetes, der hinweisend ist auf ein Pankreaskarzinom oder letztendlich ein frühes Symptom und keine Basis, sondern wirklich ein Symptom des Pankreaskarzinoms ist, weil er geht ja weg, wenn man es operiert, ist ja kein Typ 1 Diabetes und es ist auch kein Typ 2 Diabetes. Und wir können ja Typ 1 Diabetes und Typ 2 Diabetes letztendlich diagnostizieren. Wir müssen ja nur ein C-Peptid bestimmen und Autoantikörper. Dann können wir ja sozusagen die zwei schon mal raustun. Und damit wird natürlich die Gruppe von diesen 100 nochmal viel, viel kleiner. Und damit kannst du natürlich dann, könntest du auch sagen, mit diesem Wissen machst du jetzt gar keinen nicht-invasiven Test, sondern schickst ihn direkt zur Bildgebung. Diese Option gibt es in meiner Wahrnehmung auch. Und was die bessere Option ist, kann man ja momentan gar nicht sagen.
Also finde ich spannend. Das erfordert natürlich viel, sage ich mal, Education bei unseren Allgemeinmedizinern. Also gerade der zweite Schritt, da müssten sie ja mitdenken. Die wollen ja häufig im ersten Schritt sagen, ich habe den einfachen Test. Und was mir aber wichtig ist als Botschaft, was ich jetzt gelernt habe, ist, dass es insbesondere ein Test ist, der eben auch ausschließen kann mit einer sehr hohen Gewissheit, dass ein Krebs vorliegt und ich die Patienten dann noch in Ruhe lassen kann, weil ich glaube, das sind ja die Teste, die wir brauchen und nicht ständig nachdenken und nochmal nachtesten und nochmal nachtesten. Und das hat mich zumindest jetzt überzeugt. Julia, jetzt habe ich nochmal 2, 3 Fragen gegen Ende des Podcasts, weil ich gerade heute Morgen wieder eine Patientin gesehen hatte. Wir machen einen Ultraschall und die fragte mich auch, muss ich jetzt regelmäßig auf Pankreaskarzinom gescreent werden, weil richtig schön im Befund beschrieben wurde, eine Pankreaslipomatose. Und ich komme jetzt drauf, du hast ja vorhin gesagt, dein Test, die Metabolite, da hast du ja auch das Wort Fett irgendwie erwähnt, hängt das irgendwie zusammen? Also sprich, ist Fett in der Bauchspeicheldrüse ein Risikofaktor? Ist das schlimm? Und dann fragte die mich auch, was kann ich denn machen, dass mein Fett in der Bauchspeicheldrüse wieder weggeht?
Du sprichst da mal ein Thema an, was ehrlicherweise wahrscheinlich durchaus mal ein nächster Podcast sein kann. Das ist ein ganz interessantes Thema. Also ich habe mal vor 15 Jahren, vielleicht auch nur 10, 12, mich mit dieser Frage auseinandergesetzt und wir haben das Fett im MR, im Pankreas, in der SHIP-Kohorte, also populationsbasierten Kohorte, quantifiziert. Mhm. Weil ich gedacht habe, Fett im Pankreas hat was mit Glukosehomöostase zu tun, das ist so eine Art Prädiabetes. Mhm. Interessanterweise kommt dabei raus, es assoziiert nicht mit dem Diabetes. Mhm. Was aber rauskommt, ist, dass die Leute, die ein Fatty Pancreas haben, eine geringere exokrine Funktion haben. Mhm. Also irgendwas macht's mit der Bauchspeicheldrüse doch.
Okay.
In der Zwischenzeit weiß man, dass grundsätzlich ein Fatty Pancreas schon eine Prädisposition für ein Karzinom darstellt. Mhm. Aber dass die Risikoerhöhung so gering ist und so inkonstant, dass man daraus in keinster Weise ableiten kann, dass man irgendjemanden screenen würde. Da sind wir wieder genau bei dem Thema. Das ist so ähnlich wie mein Vater, meine Mutter, mein Onkel, meine Tante ist an einem Pankreaskarzinom gestorben. Tue ich das auch? Es erhöht das Risiko und für Fatty Pancreas, schlag mich jetzt nicht, ist die Odds Ratio bei 1,4. Mhm. Wenn du einen Angehörigen ersten Grades hat, der an einem Pankreaskarzinom erkrankt ist, dann ist dein relatives Risiko 4,6-fach erhöht. Wenn du dir überlegst, dass du 17 Patienten pro 100.000 Bevölkerung hast und du rechnest das jetzt mal 4, ist das immer noch nicht viel, um nicht zu sagen sehr, sehr wenig. Und wenn du dir überlegst, was die 0,83, 4% oder 1% beim Diabetes sind, dann bist du da natürlich in ganz, ganz anderen Bereichen der Vortestwahrscheinlichkeit als bei Fatty Pancreas oder einem Angehörigen ersten Grades.
Super, Julia. Ich glaube, diese letzten Zahlenspiele sind nochmal ganz wichtig gewesen und die auch nochmal einordnen, wie bedeutsam letztlich diese Gastroenterology-Arbeit ist und die mir auch nochmal gezeigt haben, wie wichtig es dann im Anschluss, dass es neue Testverfahren braucht und deswegen auch nochmal Glückwunsch zu eure Arbeit zu diesem Screening, natürlich auch zu Publikationen in Lancet Gastroenterology und Hepatology, die für mich hier neue Wege eröffnet. Und wir hoffen, dass wir demnächst in nicht allzu langer Zeit auch dieses neue Testverfahren hoffentlich dann anwenden können und unseren Patienten hier ein bisschen mehr Sicherheit geben können in so einem Algorithmus. Also von daher Glückwunsch dafür. Julia, ganz zum Schluss, kurzes Statement, die in diesem Kontext Pankreas-Screening basierend auf diesem Algorithmus mit Diabetes habe ich verstanden, wenn ich da gucke. Gibt es nochmal andere Gruppen, die dir wichtig sind, wo wir jetzt hier den Freundinnen und Freunden des Gastrogeplauders eine Botschaft mitnehmen sollten, wo sie ganz sensibel sein sollten, was Pankreaskarzinomrisiko angeht?
Sicherlich das höchste Risiko haben die Patienten mit hereditärer Pankreatitis. Mhm. Da sind es schlicht und ergreifend 40% im Alter von 75 Jahren. Mhm. Also schon fast jeder zweite. Das ist etwas, was schon wirklich relevant ist. Mhm. Chronische Pankreatitis sind wahrscheinlich so ungefähr 2% über die Lebenszeit, also auch eher weniger als der Diabetes mellitus. Mhm. Und beim familiären Pankreaskarzinom, glaube ich, müssen wir aufpassen, wenn wir 3 erstgradig verwandte Angehörige haben, dann sollten wir schon hellhörig werden und die Patienten in Screening-Programme einschließen. Wichtig ist dabei, dass wir natürlich ein Panel an Mutationen haben und gesehen haben, dass nicht alleine die First-Degree-Relatives das Entscheidende sind, sondern dass wir einzelne Mutationen haben, wie zum Beispiel BRCA, dass, wenn die vorliegen, das Risiko schon so hoch ist, dass wir auf jeden Fall die Patienten in Überwachungsprogramme einschließen können. Und für die sind natürlich dann nicht invasive Tests genauso hilfreich wie für die anderen Kohorten. The beauty sozusagen des Diabetes ist, dass du weißt, wenn nach 12 Monaten du kein Karzinom gefunden hast, beziehungsweise du auch wieder aufhören kannst zu suchen, weil das Risiko genauso hoch ist wie in der Normalbevölkerung.
Super. Vielen Dank, Julia. Und für alle, die sich mit dem Pankreaskarzinom noch ein wenig intensiver beschäftigen wollen, möchte ich auch auf vergangene Folgen des Gastrogeplauders verweisen. Von Grundlagenforschung mit Lissy Hessmann über Podcast natürlich mit Thomas Säuferlein zu diesem Thema. Die werden wir alle in den Shownotes hier verlinken. Also nochmal ganz herzliche Grüße nach München, Julia. Vielen Dank für diese spannenden Insights und die auch wirklich total praktischen Hinweise, die uns, glaube ich, allen im Alltag helfen werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bleiben Sie uns wie immer gewogen. Wir sind dankbar für Hinweise, für weitere Themen. Und nochmal herzliche Grüße nach München und allen viel Freude bei der weiteren Arbeit in der spannenden Gastroenterologie. Tschüss, Julia.
Tschüss, danke Heiner für die Möglichkeit. Es war ein nettes Geplauder.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.